ARD. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir feiern heute die 100. Garten-Podcast-Folge und an der Stelle möchte ich auch mal Danke sagen fürs Zuhören und auch fürs Abonnieren. Und da ich alle Podcast-Themen ja irgendwie auch in meinem Kleingarten finde oder sie mich, je nachdem, habe ich mir gedacht, wir machen zum Jubiläum einfach mal eine Folge zum Garten an sich und zwar zum Wert des Gartens. In Deutschland gibt es ja rund 890.000 Kleingärten. Die meisten Kleingärten, die gibt es übrigens in Sachsen, 185.000 sind das. Auf Platz 2 ist dann Sachsen-Anhalt mit 86.000 Kleingärten und Platz 3 Berlin. 66.000 Menschen besitzen hier eine Kleingartenparzelle und dicht dahinter Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern mit knapp 62.000 Parzellen. Ja, und da sind die Hausgärten übrigens noch gar nicht mitgezählt. Und wie wertvoll so ein Garten ist für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, für die Gesellschaft und auch fürs Klima, das hat Dr. Malte Welling untersucht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ich grüße Sie, Herr Welling. Hallo.
Hallo. Und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Die Frage, die mir als allererstes aufgekommen ist, wie ermittelt man denn bitte schön eigentlich den Wert des Gartens? Also was genau haben Sie da untersucht und sich ja auch genau mit diesem Thema beschäftigt?
Ja, wir haben berechnet, was Kleingärten, aber auch Gemeinschaftsgärten für die Gesellschaft wert sind. Solche Gärten sind natürlich ein ganz wichtiger Ort für die Menschen, die dort gärtnern. Aber wir haben auch mit einbezogen, was sie denn wert sind für andere Menschen oder auch die Natur in der Nachbarschaft, zum Beispiel als Ort für Erholung, für Gemeinschaft, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Orte, die die Nachbarschaft gesünder machen und an den Klimawandel anpassen. Ja, wir sehen ja zum Beispiel bei Kleingartenanlagen, dass es in Städten Flächendruck, Flächenkonflikte gibt zwischen verschiedenen wichtigen Zwecken. Also ein Kleingarten leistet sehr viel für eine Gesellschaft, aber natürlich ist auch Wohnbau wichtig in einer Stadt, wo es Wohnungsknappheit gibt. Und teilweise gibt es aber auch einen Gewerbeneubau, wo der Wert ganz offensichtlich ist für die Investoren. Und unser Gedanke war, dass ein großer Teil von dem Wert von den Kleingärten sind eher weiche Faktoren. Die kann man nicht so leicht in Zahlen fassen, die kann man nicht so leicht in Werte fassen wie einen Wohnneubau oder vielleicht sogar ein Einkaufszentrum, was neu hinkommt. Und deswegen hat es die Gefahr, dass die oft vernachlässigt werden, einfach weil man nicht sieht, was sie wert sind. Und unser Gedanke war, wir wollen sichtbar machen, was diese Kleingärten schon für die Gesellschaft leisten und welches Potenzial sie sogar vielleicht noch mehr haben, wenn sie noch mehr auf Wasserkreisläufe achten, Lebensräume schaffen und sich öffnen für die Nachbarschaft, für diesen sozialen Wert eben auch. Mhm. Und wir haben in Leipzig und Berlin ein paar Kleingartenanlagen genauer untersucht. Zum Beispiel die Kleingartenanlage Kultur in Leipzig. Da gibt es so ungefähr 200 Parzellen, in denen gegärtnert wird. Mhm. Und haben herausgefunden, dass diese Kleingartenanlage jedes Jahr einen Wert von 1,2 Millionen Euro für die Gesellschaft leistet.
Okay, das schauen wir uns mal genauer an, weil mit den Zahlen, das finde ich total spannend. Denn wenn ich jetzt erstmal so an den Wert des Gartens denke, ja, dann habe ich als erstes so ein bisschen im Hinterkopf, naja, wenn man jetzt den Garten verkaufen will oder wenn man einen Garten überhaupt kauft, dann hat der ja einen Wert. Also da kommt so ein Gutachter, der guckt sich dann an, was stehen da für Bäume, was sind da für Sträucher drin, also was hat der für einen materiellen Wert in dem Garten, den ich dann bezahlen muss, wenn ich den übernehme oder den ich bekomme, wenn ich ihn halt verkaufen möchte. Aber darum geht es bei Ihnen nicht bei der Untersuchung.
Genau, es geht viel mehr darum, was diese Gärten wert sind, auch für die Gesellschaft, für die Nachbarschaft außenrum. Wir haben die Ernte angeschaut, was am ehesten noch ein Aspekt ist, der ja auch den Gärtnern zugutekommt, aber eben auch, was es für die Natur bedeutet, was es für die Nachbarschaft bedeutet im Sinne von Erholung und Gesundheit und wie es auch hilft, die Nachbarschaft an den Klimawandel anzupassen.
Ich finde es total spannend, da gucken wir auch noch drauf. Lassen Sie uns mal bei der Ernte bleiben. Sie haben ja eben gesagt in Leipzig, dass da so ein hoher Wert auch entstanden ist, den man ja auch wirklich in Geld fassen kann. Also reden Sie da nur von der Ernte, also von dem, was da angebaut wurde und am Ende aus dem Garten rausgeholt wurde? Ist es das?
Ja, die Ernte ist ein Teilaspekt und da ist es tatsächlich so, dass einiges zusammenkommt. Allein in Leipzig gibt es 38.000 Kleingartenparzellen und 29 Gemeinschaftsgärten. Und wenn man zusammenzählt, was da alles geerntet wird, dann kommt man jedes Jahr auf fast 10.000 Tonnen Gemüse, Kräuter und Obst, was den Jahresbedarf von 50.000 Personen deckt, also fast einem Zehntel der Bevölkerung von Leipzig. Und das hat natürlich einen hohen Wert. Wenn man da übliche Supermarktpreise ansetzt, kommt man auf 32 Millionen Euro.
Ich meine, das ist ja auch eigentlich der Sinn und Grundgedanke des Kleingartens auch gewesen, dass man sich eben auch selbst versorgt. Aber das hört sich ja, schon genau danach an, dass ganz viele Menschen das ja auch nutzen. Also dass das auch heutzutage noch aktuell ist, sich im Kleingarten, soweit es geht, eben ein Stück weit auch selbst zu versorgen. Ne?
Ja, genau. Wir haben uns angeschaut, auf welcher Fläche von Kleingartenanlagen tatsächlich Gemüse, Obst, Kräuter angebaut werden und schätzen so ungefähr einen Siebtel, wenn man die ganze Kleingartenanlage betrachtet. Weil es gibt natürlich auch Gemeinschaftsflächen, die ja auch wichtig sind. Und wenn man dann in die einzelnen Parzellen geht, es gibt ja diese Drittelregelung, aber da zählt auch noch Kompost zum Beispiel mit rein, wo ja nicht angebaut wird. Und nicht jede hält sich wirklich dran. Aber so insgesamt kommt man da doch auf eine sehr beachtliche Fläche, wo tatsächlich Gemüse, Obst und Kräuter wächst und damit auch auf diese große Ernte.
Mhm. Ich meine, man kann es ja auch einfach mal für sich so überlegen. Also wenn ich jetzt sage, ich ziehe zum Beispiel selber auch meine ganzen Tomatenpflanzen und so vor, wenn ich das mal hochrechne, wie viel Kilo Tomaten ich dieses Jahr im Garten geerntet habe oder auch in den letzten Jahren, wie viel ich da rausgeschleppt habe und wie wenig Wareneinsatz im Verhältnis dazu steht, ist das schon auch beachtlich, wenn man jetzt mal so aufs Finanzielle guckt. Natürlich ist es auch gesünder, weil ich weiß ja, was in meinem Garten wächst, wie das angebaut wird, unter welchen Umständen. Und ich kann mich selbst versorgen. Das ist total klasse. Lassen Sie uns mal auf den ökologischen Wert des Gartens gucken. Das haben Sie ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Da fällt mir ja sofort ein, Biodiversität. Das haben Sie sich auch angeguckt, oder?
Ja, genau. Gärten können einen großen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten. Und das ist sehr wichtig, weil Artensterben ist ein großes Problem, weltweit, aber auch in Deutschland. Wir hier leben zum Beispiel 560 Wildbienenarten, wovon aber mehr als die Hälfte gefährdet ist. Und das ist nicht nur traurig um die Bienen, sondern auch für uns, weil die auf viele Weisen auch die Lebensgrundlage für uns zur Verfügung stellen. Bienen zum Beispiel bestäuben ja viele unserer Nahrungspflanzen. Was können Gärten jetzt hier machen? Also wir haben in ganz Deutschland 18 Millionen Gärten ungefähr, wenn wir diese Kleingärten zusammenrechnen mit den privaten Hausgärten. Und wenn nur ein Teil davon naturnah gestaltet wird, dann entstehen natürlich schon Millionen von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Und das ist auch gar nicht so schwer im eigenen Garten. Man kann heimische Wildstauden und Wildsträucher anpflanzen. Oder den Rasen nicht jede Woche mähen, damit er sich zu einem blühenden Blumenrasen entwickelt, wo auch Bienen Nahrung finden. Oder an den Ecken auch mal ganz wachsen lassen und dort vielleicht auch Laubreisig oder totes Holz sammeln, damit es ein Versteck für verschiedene Tiere ist. Und jetzt gerade im Winter, abgestorbene Stängel könnte man auch stehen lassen, weil Insekten oft drin überwintern oder Vögel auch die getrockneten Samen noch essen können.
Ja, genau.
Das sieht der Garten ein bisschen wilder aus, ja. Aber wird ein Paradies für Tiere und Pflanzen.
Genau, da sollte man weniger auf die Schönheit achten und dass Ordnung herrscht, sondern einfach auch an die Tiere denken, die in unserem Garten eben auch leben, die wir manchmal gar nicht sehen. Nachhaltigkeit ist auch so ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Welchen Nachhaltigkeitswert hat denn der Garten? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch so mit reinspielt. Ne? Also er ist schon mal ökologisch, ich kann mich schon mal selbst da versorgen, ich kann Geld sparen. Nachhaltig ist es ja dann auch in gewisser Weise.
Ja, neben der biologischen Vielfalt können Gärten auch einen kleinen Beitrag für den Klimaschutz leisten, gerade wenn dort Bäume wachsen, die ja CO2 speichern und damit aus der Atmosphäre holen. Aber ein anderes Thema ist auch wichtig, dass durch den Klimawandel werden ja die Sommer heißer, Regen werden seltener und stärker. Und da können Gärten genauso wie andere Grünflächen helfen, uns darauf vorzubereiten.
Inwiefern?
Also was Regenwasser angeht, wenn es viel bewachsene Fläche gibt, kann die Wasser speichern. Und gerade bei extremem Regen kann das sehr wertvoll sein, weil das dabei helfen kann, dass dann eben nicht die Kanalisationen überlaufen oder Keller verlaufen, weil viel Wasser in diesen Flächen bleibt. Davon profitiert also die ganze Nachbarschaft. Mhm. Bei der Kleingartenanlage Kultur in Leipzig, die wir untersucht haben, da sind das alleine 300.000 Liter, die bei so einem Starkregenereignis auf der Fläche zurückbleiben.
Das ist gar nicht mal wenig, ne? Das macht man sich gar nicht so bewusst. Ich meine, jeder Garten, ob Kleingarten oder Hausgarten, ist ja ein Stück grüne Fläche, die nicht betoniert und nicht versiegelt ist.
Ja, genau. Und dadurch kann es eben sehr gut Wasser speichern, Wasser zurückhalten, das vielleicht sonst in der Kanalisation verschwinden würde. Mhm. Und auch was Hitze angeht, das merkt man natürlich selber, dass im Sommer lässt es sich im Garten, in einem Schatten von einem Baum, viel besser aushalten. Aber was weniger sichtbar ist, dass gerade wenn es Bäume gibt, auch die ganze Nachbarschaft gekühlt wird durch so einen Garten. Durch den Schatten, aber auch dadurch, dass sie Wasser über die Blätter verdunsten.
Ja. Und verbessert sich da auch die Luftqualität so insgesamt, wenn man jetzt mal diese grünen Flächen alle addiert schon? Ich meine, wenn ich jetzt mal noch Stadtparks und sowas dazu rechne, zu den Kleingärten, zu den Hausgärten, ist ja auch alles grün mit Bäumen und müsste ja eigentlich auch für eine bessere Luft sorgen.
Die Blätter von Pflanzen halten auch verschiedene Luftschadstoffe zurück. Die Feinstaubkonzentration sinkt, Stickoxide auch. Und das hilft natürlich, die Nachbarschaft gesünder zu machen. Auch da haben wir geschätzt in der Kleingartenanlage Kultur ungefähr 200 Kilogramm Luftschadstoffe, die im Jahr aus der Luft geholt werden durch die Pflanzen, die dort wachsen.
Toll. Und weil Sie es immer wieder ansprechen, die Nachbarschaft. So ein Garten ist ja nicht nur was Tolles für den Gartenbesitzer oder die Gartenbesitzerin, sondern eben auch für die Menschen, die zu Besuch kommen. Also diesen sozialen Aspekt, den habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt noch nie so genau betrachtet. Aber jetzt, wo wir so drüber reden, das hat auch schon einen Wert. Welchen?
Genau. In den Kleingartenanlagen, die wir angeschaut haben, hat diese soziale Funktion tatsächlich, das macht den größten Teil des Wertes aus. Also, dass es Orte für Erholung sind, um zur Ruhe zu finden, um Natur zu erleben, um über Natur zu lernen, um Gemeinschaft zu erfahren. Und teilweise gibt es ja auch sogar Kulturveranstaltungen oder Umweltbildung. Wir haben eine repräsentative Umfrage durchgeführt, die zeigt eben, dass solche Kleingartenanlagen nicht nur für die Kleingärtner und Gärtnerinnen ein wichtiger Ort sind, sondern auch für viele andere Menschen in der Nachbarschaft. Während nur weniger als jeder Zehnte in den meisten Städten einen Kleingarten pachtet, haben wir gesehen, dass ein Viertel der Menschen in der Saison jede Woche in einem Kleingarten ist und zwei Drittel der Menschen zumindest gelegentlich. Und viele sagen, okay, sie besuchen befreundete Gärtner und Gärtnerinnen, aber manche kommen auch einfach zum Spazieren oder um Natur zu erfahren in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Deswegen haben die Kleingartenanlagen den größten Wert, die zum einen offen sind für die Nachbarschaft, eben einfach auch zum Spazieren und zum Verweilen und zum anderen auch Angebote haben, die Gärtner, Gärtnerinnen mit der Nachbarschaft zusammenbringen. Das könnte zum Beispiel ein Workshop übers Kompostieren sein oder auch einfach ein Sommerfest.
Ach schön. Ja, der soziale Aspekt, ich finde es interessant, dass Sie dem den größten Wert beimessen. Das finde ich total spannend. Wie viel haben Sie da befragt in Ihrer Umfrage? Wie viele Menschen?
Wir haben in Leipzig 739 Menschen befragt. In Berlin sogar 1088 und auch noch in Frankfurt am Main und in Stuttgart jeweils so 600, 700 Menschen.
Das ist dann schon eine ganze Menge und interessant, wie sich das dann zusammensetzt. Also mit dem, wie gesagt, mit dem sozialen Wert, das finde ich hochspannend, dass der so hoch angesetzt ist. Also ich hätte jetzt eher gedacht, naja, Menschen, die einen Kleingarten haben, die da gerne sind und klar erholt man sich da selber auch in seinem Kleingarten, aber für mich ist ja so ein, also das Hauptaugenmerk, warum ich einen Garten habe, ist eigentlich, dass ich da anbauen kann tatsächlich, dass ich da Gemüse anbauen kann aus eigener Ernte, dass ich da mich so ein bisschen verwirklichen kann und gärtnern kann, natürlich auch mich da auszuruhen und Ruhe zu finden. Das natürlich auch, keine Frage. Schön, total spannend.
Ja, genau. Wir sehen aber ganz eindeutig, dass so vielen Menschen gerade in größeren Städten wichtig ist, in fußläufiger Nähe einen grünen, ruhigen Ort zu haben. Und Kleingärten bieten da manchmal sogar was, was der Park vielleicht nicht hat. Es ist ruhiger, man hat eine noch vielseitigere Natur und kann eben vielleicht auch mal sehen, was so angebaut wird, was wächst.
Man hat ja gerade in der Zeit so nach Corona oder in Corona-Zeiten einfach auch klar gemerkt, wie stark der Bedarf oder die Nachfrage nach so einem eigenen kleinen Stück Grün gewachsen ist. Nun steigt die immer mehr. Man merkt, in den Städten ist es total schwierig, einen Kleingarten zu kriegen. Im ländlichen Raum sieht es da schon wieder ein bisschen anders aus. Warum ballt sich das so? Weil man in der Stadt einfach zu viele Häuser um sich rum hat und auf dem Land vielleicht doch zu viel Ruhe hat. Haben Sie sich das auch mal angeschaut?
Stimmt, es sind tatsächlich sehr unterschiedliche Herausforderungen in vielen Städten. Nur zum einen sind die Flächen knapp, deswegen sind Kleingärten sogar Neubau weichen, aber gleichzeitig gibt es sehr lange Wartelisten in Städten, während in manchen ländlichen Regionen Kleingartenanlagen sogar aufgegeben werden, weil niemand die Parzellen übernehmen will.
Total schade.
Die Gründe dahinter haben wir jetzt nicht so ausführlich untersucht.
Ja.
Da kann ich leider nichts zu sagen.
Ich meine, wenn man jetzt einen Garten sich sucht und der ist weit außerhalb, dann macht sich's mit dem Gärtnern, also mit dem Anbauen und mit dem ständigen Gießen und so, da steht man schon vor größeren Herausforderungen, wenn man jeden Tag 50 Kilometer zu seinem Garten fahren muss. Es ist, glaube ich, auch machbar, so mit dem smarten Garten vielleicht, so Bewässerung automatischer, die App gesteuert ist oder sowas, kann ich mir vorstellen. Aber ja, das könnte wahrscheinlich ein Hindernis sein, dass der Weg soll kurz sein und der ist es ja da nicht, wenn ich mich da so lange auf den Weg begeben muss und dann noch mit dem Auto möglicherweise ist es auch nicht mehr sehr ökologisch.
Ja, in beiden Fällen, wenn Kleingärten in der Stadt wegen Flächenknappheit verloren gehen oder auf dem Land, weil sie nicht mehr übernommen werden, in beiden Fällen geht natürlich ein wertvoller Ort für Mensch und Natur verloren. Und da ist wichtig auch zu sagen, dass da, wo ein Kleingarten verschwindet, dass man den noch nicht so schnell mit neuen Gärten ersetzen kann. Zum einen, weil eben dieser soziale Wert, der beruht auf Strukturen, auf Netzwerken, die über Jahre wachsen. Und auch Pflanzen müssen natürlich wachsen. Gerade Bäume brauchen Jahrzehnte, bis sie die volle Kühlung und CO2-Speicherung und Lebensraumfunktion erbringen können.
Das stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht. Also es ist doch eigentlich so, dass wenn ich so ein kleines Stück Grün habe oder die Möglichkeit habe, eins zu bekommen, was schon so eine kleine Voraussetzung hat, dass man das einfach bewahrt und genießt.
Ja, genau.
Gut, also können wir zusammenfassen, mehr Grün, mehr Gärten, mehr offene Flächen. Die Frage ist natürlich, was können wir darüber hinaus noch tun als Gärtner, die schon Garten haben und als Nicht-Gärtner? Das einfach mehr wertschätzen?
Ja, eine erste Sache vielleicht ist, dass dieses Gärten erhalten, das ist ja oft eine lokalpolitische Frage. Das heißt, wenn bei Ihnen vor Ort eine Kleingartenanlage oder Gemeinschaftsgarten unter Druck ist und Ihnen der Halt am Herzen liegt, dann könnten Sie sich dafür natürlich engagieren, egal ob Sie da jetzt selber gärtnern oder nicht, weil solche Gärten für uns alle wertvoll sind. Aber sonst mit einem eigenen Kleingarten, mit einem eigenen privaten Hausgarten, auch da kann man viel machen, wenn man ihn noch wertvoller für die Nachbarschaft machen will. Wir haben ja schon drüber geredet, über die Lebensräume für Tiere und Pflanzen, dass man da mehr schaffen kann mit heimischen Wildpflanzen, indem man den Rasen länger wachsen lässt, indem man laubreisig und totes Holz liegen lässt zum Beispiel. Aber es bringt auch viel, bewusst mit Wasser umzugehen.
Mhm.
Ein Garten, der viele offene Flächen hat, die jetzt nicht von Wegen oder Terrassen oder Einfahrten zu stark bedeckt sind, kann viel Regen speichern. Und natürlich können wir auch von den Dächern das Regenwasser auffangen und zum Gießen nutzen. Und wenn dann im Garten auch noch Bäume sind, die Wasser verdunsten und so die Nachbarschaft kühlen, dann ist der Garten ein kleiner Baustein für den Wasserkreislauf in der Umgebung.
Mhm.
Wenn Sie in einem Kleingarten oder einem Gemeinschaftsgarten aktiv sind, dann könnten Sie auch im Verein überlegen, ob der Garten zu einem noch sozial wertvolleren Ort für die Nachbarschaft werden kann. Ob er noch offener und einladender für die Nachbarinnen und Nachbarn gestaltet werden kann oder ob man feste Workshops oder Veranstaltungen anbieten kann, die eben die Gärtner mit den Nachbarn zusammenbringen.
Sehr schön. Der soziale Aspekt am Schluss, der wichtigste Wert sozusagen.
Ja.
Genau. Herr Welling, vielen Dank. Das war total informativ, sehr spannend und ja, wir genießen einfach den Garten. Haben Sie eigentlich selber einen Garten?
Ich habe eine Terrasse, wo ich in verschiedenen Kübeln anbaute, aber ich habe mit Freunden auch einen kleinen Gemeinschaftsgarten.
Sehr gut. Das ist toll.
Ja.
Und die Studie, über die wir hier ja auch gesprochen haben, die habe ich euch auch nochmal im Beschreibungstext verlinkt. Da könnt ihr auch gerne alles nochmal nachschauen. Ja, danke schön, Herr Welling. Das war eine ganz wunderbare 100. Folge zum Thema Wert des Gartens.
Ja, danke auch.
Und in 14 Tagen erscheint eine weitere Folge. Und wir machen natürlich nach 100 Folgen nicht Schluss. Es geht weiter. In 14 Tagen erscheint eine Folge zum Thema Gartengestaltung. Wie man zum Beispiel durch Wegführung, Farben und auch ein paar Elemente im Garten den entsprechend breiter oder schmaler wirken lassen kann und einfach ein bisschen Struktur reinbringt. Und das hört ihr in der nächsten Folge. Und falls ihr es nicht schon längst getan habt, dann könnt ihr selbstverständlich auch den Podcast abonnieren, hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so einen Podcast hört. Also, bis dahin.